Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Wenn ihr Geschwister habt, dann kennt ihr das. Die Großen kriegen immer alles neu und die Kleinen müssen alles auftragen. Und die Großen, die kriegen auch immer mehr auf den Teller und die Kleinen, die müssen dann schon mal sehen, wo sie bleiben. Ein bisschen so ist es wohl auch zugegangen im Haus des englischen Königs Heinrich II. Und seiner Frau Eleonore von Aquitanien. Wer da jetzt genau was auf den Teller bekam und wer wessen Sachen auftragen musste, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, es gab 4 Söhne und es gab eine Menge Ländereien. Und der jüngste Sohn Johann, der bekam von all dem nichts ab, was ihm schon als Kleinkind den Namen Johann ohne Land einbrachte. Jetzt könnte man meinen, mit so einem Namen, da wirst du nichts. Aber Johann ohne Land wurde König von England und zwar vor genau 825 Jahren, am 27. Mai 1199. Und wie es dazu kam, ob Johann dann doch noch an Land kam und was seine Verdienste als König waren, das hört ihr in dieser Eine Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Bevor wir anfangen, über Johann ohne Land zu sprechen, sprechen wir über Berlin.
Und da gibt es ganz viel Land, unter anderem auch im Humboldt-Forum. Da sind wir nämlich zu Gast und zwar am 15. Juni. Um 19 Uhr geht's los. Das Thema ist Bilder, die lügen, wie uns die Propaganda hinters Licht führt. Und wenn ihr da hinkommen wollt, würden wir uns sehr freuen. Tickets und Anmeldungen könnt ihr bekommen unter humboldtforum.de.
Jawohl. Kommen wir zum Johann. Johann wird als 4. Sohn des englischen Königs Heinrich II. Irgendwann zwischen dem Jahreswechsel von 1166 auf 1167 geboren. Und er hat nicht nur diesen bekannten Vater, sondern auch eine sehr bekannte Mutter, Eleonore von Aquitanien. Wer war diese Eleonore?
Also ich vermute mal, dass sie die mächtigste und vor allem auch einflussreichste Frau ihrer Zeit war. Sie stammte aus dem Hause Poitiers und diese Dynastie stellt schon seit langem die Herzöge von Aquitanien. Also war Eleonore sozusagen von Geburt an Herzogin von Aquitanien. Aquitanien lag in der Mitte Frankreichs und erstreckte sich von der Atlantikküste bis zum Königreich Burgund und von der Bretagne im Norden bis zum Herzogtum Gascogne im Süden. Insofern hatte Johanns Mutter Eleonore in Frankreich eine Hausmacht, so nannte man das. Und die wurde größer und größer, weil sie nach 1137 erst mit Ludwig VII., dem französischen König, verheiratet war.
Erst hast du sehr betont, das bedeutet, es war nicht die letzte Ehe.
Genau, denn die Ehe mit Ludwig, die wurde 1152 annulliert. Der Grund war vermutlich jedenfalls eine zu große Blutsverwandtschaft. Und nach einer Annullierung der Ehe konnten beide Ehepartner wieder heiraten. Eleonore tat das auch, und zwar Heinrich Plantagenet, den Graf von Anjou und Herzog der Normandie. Sie hatte nach der Ehe mit Ludwig Aquitanien wieder zurückbekommen. Und jetzt waren diese mächtigen Ländereien zweier Dynastien zusammen, nämlich das Haus Poitiers und das Haus Plantagenet. Eleonores Mann Heinrich war auch noch Anwärter auf den englischen Thron, weil Heinrichs Vater Stefan König von England war. Ich gebe zu, das ist etwas kompliziert, zumal jener Stefan nämlich 1154 unglücklicherweise auch noch stirbt und Heinrich, das Sohnemännchen, wird Nachfolger. Und Eleonore, die war ja vorher schon Königin von Frankreich, wird nun auch noch Königin von England.
Auch Eleonore stirbt im Jahr 1204. Blieb sie dann Königin bis dahin?
Naja, sie wurde vielleicht von vielen noch so angesprochen, aber mit dem Tod ihres Mannes Heinrichs II., da endete natürlich auch ihre Königinschaft. Nachfolger wurde ihr Sohn Richard Löwenherz. Den haben wir alle schon im Schulunterricht gehört. Er wurde bei einer Schlacht tödlich verletzt und starb am 6. April 1199. Und jetzt kommen wir endlich zu Johann ohne Land.
Ja.
Er war, das hast du eben schon gesagt, das 8. und vor allem letzte Kind aus der Ehe Heinrichs II. Mit Eleonore von Aquitanien. Heinrich hatte alle ihm zur Verfügung stehenden Ländereien verteilt, und zwar an seine vor Johann geborenen Söhne, und hat dann versucht, Johann durch Geld oder durch Heirat oder durch eine kirchliche Laufbahn irgendwie noch zu lukrativem Erbe zu bringen. Er hat auch versprochen, Mitgifte zu geben, zum Beispiel Burgen, aber die anderen Söhne hatten da auch schon ein Auge drauf geworfen. Es gab also familiären Streit, Söhne gegen Väter, das kennt man ja. Also bekam Johann Geld, aber kein Land, und deshalb ist er eben in die Geschichte eingegangen als Johann ohne Land. Und erst sehr viel später, Als er erwachsen war, bekam er auch Land, aber der Name blieb ihm da erhalten.
Ja, Johann war der vierte und jüngste Sohn von Heinrich II. Das ist ja in der Thronfolge ganz schön weit hinten. Wie kam es denn, dass er dann doch trotzdem König geworden ist?
Ja, das sind dann so dynastische oder biologische Zufälle. Also hatte ich ja gerade gesagt, Richard Löwenherz, der starb 1199. Da blieben noch drei weitere Söhne, die sozusagen vor Johann potenzielle Nachfolger waren. Wilhelm war es, der ist gestorben 1156. Heinrich der Jüngere ist gestorben 1183. Und Gottfried ist gestorben 1186. Dann gibt es da noch angeblich zehn außereheliche Söhne. Die waren aber alle von der Thronfolge ausgeschlossen, weil das waren die berühmten Kegel. Kein Kind, sondern ein Kegel. Und deswegen waren sie also nicht dabei. Also blieb nur noch Johann, der kein Land bekommen hat, aber nun König von England wurde.
Ja, und wie das genau passierte, dass Johann ohne Land König wurde von England, das hört ihr jetzt von Wiebke Lehnhoff.
King John oder Prince John. Dieser Name ist heute verknüpft mit den Legenden um Robin Hood. Dort ist John der böse Gegenspieler und der Oberschurke, der schuld ist am Elend der Leute. Allerdings wurde dieser Bezug zwischen Robin Hood und King John oder König Johann von England erst mehr als 300 Jahre nach Johanns Tod hergestellt. Einen schlechten Ruf hatte er aber auch schon ohne die Robin Hood-Geschichten.
King John war ein grausamer Tyrann ohne Rücksicht. Er war heuchlerisch und doppelzüngig. Und vor diesem Lustmolch waren Frauen nicht sicher. Dieser Feigling im Kampf war ungläubig.
Das alles schreibt der Mönch und Chronist Roger von Wendover, Jahre nach König Johanns Tod. Denn getroffen hatte er ihn nie. Wie ein Tratschmagazin des 13. Jahrhunderts beschreibt Wendover Ereignisse, von denen er nur gehört hat, und schmückt sie frei aus. Sein Nachfolger, der Mönch Matthew Paris, übernimmt Wendovers Beurteilung und schmückt sie noch viel weiter aus. King John habe im Zeitalter der Kreuzzüge einen muslimischen Fürsten kontaktiert, um eine Allianz zu schmieden.
Johann sandte geheime Boten zum Emir von Marokko, dass er freimütig sich und sein Königreich aufgeben würde und auch vom christlichen Glauben ablassen würde, der falsch ist.
Aber der Emir habe sich dann über John erkundigt und wegen dessen schlechtem Ruf eine Allianz abgelehnt. Dann schreibt der Mönch noch, fast in Rage:
Die stinkende Hölle wird noch widerlicher durch die Anwesenheit von Johann.
Das alles wirkt schon unfreiwillig komisch. Aber offenbar haben sich spätere Geschichtsschreiber, Historiker und Autoren von Romanen und Filmen davon beeinflussen lassen und so einiges übernommen. Obwohl sich wenig davon genau so belegen lässt. John stammt aus der ehrgeizigen Herrscherfamilie der Plantagenets vom französischen Festland. Sein Vater, Henri Plantagenet, kommt aus dem Norden und die Mutter, Eleonore von Aquitanien, aus dem Süden. Durch ihre Heirat und geschicktes Taktieren und Feldzüge hat Henri sein ursprüngliches Herrschaftsgebiet, die Normandie und Anjou, so weit ausgedehnt, dass er auch König von England wird, als Heinrich II. Oder Henry II. Und er gebietet über Wales, Schottland und Teile von Irland. Sehr verschiedene Länder und Kulturen, kein geeintes Reich, ständige Konflikte. Vermutlich versucht Henri, seine Landesherrschaften unter seinen Söhnen aufzuteilen, damit sie gemeinsam alle Gebiete in der Familie halten können. Dabei geht der jüngste Sohn, Johann, erstmal leer aus und bekommt so den Beinamen Johann ohne Land, John Lackland. Als der Vater ihm schließlich doch noch Ländereien übertragen will, abgezwackt von den anderen, rebellieren die drei älteren Söhne. Im Kampf der älteren Söhne mit dem Vater um die Macht lässt sich Johann schließlich auf die Seite seines Bruders Richard ziehen. Dann stirbt Henri, Heinrich II. Von England, und Richard wird 1189 König von England. Zum Zeitpunkt von Richards Krönung ist schon klar, dass er auf Kreuzzug gehen will. Dort wird der hochgewachsene Ritter sich den Beinamen Löwenherz erwerben, wobei viel von Richards Heldenruf auch durch geschickte Außendarstellung zustande kommt. Im Vergleich hat der deutlich kleinere John wohl nicht so eine gewinnende Ausstrahlung, kann auch mal schwierig sein und hat sich in sozialen Situationen schon in ein paar Fettnäpfchen gesetzt. Aber John ist gebildet und bereit, sich richtig reinzuhängen. Als Richard dann im Kampf stirbt, wird Johann ohne Land im April 1199 zum König von England. Der erste übrigens, der überhaupt Englisch spricht und das Land bereist und gut kennt. Ab diesem Zeitpunkt sind deutlich mehr Aufzeichnungen vorhanden als zu vorigen Herrschern. Sie lassen vermuten, dass John ein finanziell schwieriges Erbe antritt, durch die vielen Kriegszüge seines Vaters und seines Bruders Richard. Deshalb gestaltet er die Regierung effizienter und erhebt neue Steuern. Damit will er auch Kriegszüge auf dem Festland finanzieren, um dort seine verstreuten Landesherrschaften zu verteidigen. Aber da ist sein Hauptgegner, der französische König Philipp II., im Vorteil. Deshalb verliert John ab dem Jahr 1204 nach und nach fast alle Ländereien auf dem Festland. Die hohe Besteuerung und mehr Kontrolle machen Johann unbeliebt bei den englischen Baronen und ein längerer Machtkonflikt mit dem Papst macht ihn unbeliebt bei kirchlichen Geschichtsschreibern. Und so kommt es, dass King John heute einen relativ schlechten Ruf hat. Zumindest in Teilen, aber wohl zu Unrecht.
Wiebke Lehnhoff hat uns die Geschichte von Johann ohne Land erzählt und ich rede weiter darüber mit Professor Jörg Pelzer. Er ist Historiker, erforscht die Geschichte des späten Mittelalters und lehrt an der Uni Heidelberg. Hallo, Herr Pelzer.
Hallo.
Herr Pelzer, was wissen wir sonst noch über Johann ohne Land?
Na, wir sind über Johann recht gut informiert. Ja, das liegt zum einen an der reichhaltigen chronikalischen Überlieferung der Zeit. Es gibt eine ganze Reihe von Autoren, die um 1200 über Johann schrieben. Und das verschafft uns einen recht guten Eindruck von der zeitgenössischen Wahrnehmung seiner Herrschaft und auch Persönlichkeit. Zumal wir auch Chroniken haben, die vor Magna Carta und Johanns Tod verfasst wurden, also seine Regierungszeit nicht zum Ende her erzählen konnten. Darüber hinaus haben wir eine ganze Menge an Verwaltungsschriftgut. Das hängt vor allem damit zusammen, dass unter Johann begonnen wurde, Kopien von den Schriftstücken anzufertigen, die die königliche Kanzlei verließen. Dann haben wir eine ganze Menge von Abrechnungen aus dem königlichen Schatzamt sowie aus der königlichen Kammer. Das heißt, die verraten uns nicht nur etwas über die große Politik, sondern auch über den Alltag am Hof. Und schließlich haben wir natürlich auch zahlreiche Quellen, die nicht am angewinischen Hof selbst entstanden sind, sondern in anderen Königreichen oder in anderen Herrschaften, so zum Beispiel im Umfeld des französischen Königs Philipp Augustus, dem ärgsten Widersacher Johanns, oder auch die Briefe Papst Innozenz III., ohne die Johannskirchenpolitik nur zum Teil verständlich wäre. Wir sind also recht gut informiert über seine Herrschaft.
Jetzt hat ja der Name von Johann ohne Land tatsächlich einen Hintergrund. Wir wissen, dass Johann beim Verteilen des königlichen Landbesitzes leer ausgegangen ist. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, zunächst mal muss man festhalten, dass Johanns Beiname tatsächlich zeitgenössisch ist. Ja, er entstand, als sein Vater König Heinrich II. Ende der 1160er Jahre zum ersten Mal die Verteilung seiner zahlreichen Ländereien unter seine Söhne in den Blick nahm. Und zu diesem Zeitpunkt hatte Johann drei ältere Brüder, Heinrich den Jüngeren, Richard Löwenherz und Gottfried. Johann selbst war noch ein Kleinkind und wohl für eine kirchliche Laufbahn bestimmt. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum er zu diesem Zeitpunkt nicht bedacht wurde. Allerdings, das ist nicht ganz uninteressant, war das nur eine Momentaufnahme, denn bei allen späteren Verteilungen wurde Johann immer berücksichtigt und das durchaus großzügig. Ja. Johann wurde also nicht grundsätzlich schlechter behandelt als seine Brüder oder war gar von der Erbfolge ausgeschlossen. Was aber blieb, war sein Beiname ohne Land und als dann viele Jahre später, 1204, 1206, Johann die Normandie und das große Anjou an den französischen König Philipp Augustus verlieren sollte, bekam dieser Beiname durch die französischen Chronisten eine neue Bedeutung. Ja, sie bezogen ihn nun auf den Verlust dieser kontinentalen Besitzungen, Besitzungen, die die Kernregionen des angevinischen Reichs darstellten.
Gucken wir mal auf das Verhältnis zu seinem Bruder, zu seinem bekanntesten Bruder, seinem Vorgänger Richard Löwenherz. Wie war Johanns Verhältnis zu Richard?
Naja, inwieweit sich die Brüder sympathisch waren, ist schwierig zu sagen. Und mit Mutmaßungen in diese Richtung sollten wir heute sehr vorsichtig sein. Es ist aber wichtig zu sehen, dass Konflikte zwischen den Brüdern strukturell angelegt waren. Und das wird nach Heinrichs Tod 1189 besonders deutlich. Na, Richard wurde der neue König, hatte aber selbst keine Kinder. Und da der Sohn Herzog Gottfrieds, Arthur, noch ein Kleinkind war, war jedermann klar, dass Johann aktuell Richards Thronerbe war. Die Rolle aber eines erwachsenen Thronfolgers war grundsätzlich eine Herausforderung, und zwar sowohl für den König wie für den Thronfolger. Die Herausforderung lag ja darin, die richtige Balance in der materiellen Ausstattung des Thronfolgers als auch in seinen politischen Gestaltungsräumen zu finden. Er durfte davon weder zu viel noch zu wenig haben, sollte er nicht zu einer Gefahr für den König werden. Und was die Sachlage noch weiter verkomplizierte, war der Umstand, dass wenn Richard Söhne haben würde, Johann in der Thronfolge nach hinten durchgereicht werden würde. Ja, und in einer Gesellschaft, in der Rang die zentrale Denk- und Handlungskategorie war, war ein solches Szenario für den Onkel nicht immer leicht zu verarbeiten. Richard versuchte nun, diese Herausforderung zunächst durch Großzügigkeit zu begegnen. Ja, Johann wurde sehr reich ausgestattet. Als aber Richard dann 1190 zu seinem Kreuzzug aufgebrochen war, zerbrach dieses fragile Gleichgewicht zwischen den Brüdern. Denn während des Kreuzzugs erklärte Richard nicht nur, dass Arthur ihm nachfolgen sollte, ob das nun ernst gemeint war oder nicht, das wissen wir nicht so genau, sondern ging auch selbst eine Ehe ein und das wiederum war sehr ernst gemeint. Und diese Entscheidungen trieben den sowieso schon auf seine Gelegenheit wartenden Johann in die Offensive. Ja, der verriet dann seinen Bruder und verbündete sich mit dem französischen König Philipp Augustus. Und als Richard dann auf dem Rückweg vom Kreuzzug in die Gefangenschaft Kaiser Heinrichs VI. Geriet, versuchte Johann gar zusammen mit Philipp die Freilassung Richards zu verzögern. Das hat dann nicht funktioniert und Sie kennen die Geschichte alle aus den unterschiedlichen Robin Hood-Filmen. Richard kehrte dann nach England zurück und vergab seinem Bruder. Und von nun an unterstützte Johann dann Richard und wurde schließlich dann von ihm auch als Thronfolger anerkannt.
Ja, und dann kam er auf den Thron 1199. Wie schlug er sich denn als König?
Das ist eine sehr komplexe Frage, aber ich will versuchen, im Hinblick auf Magna Carta drei wichtige, eng miteinander verknüpfte Aspekte zu skizzieren. Da haben wir erstens Johann Führungsqualitäten. Ja. Johann behandelte seine adligen Gegner nicht nach den ritterlichen Gepflogenheiten der Zeit. Gefangene Barone ließ er beispielsweise in Ketten legen. Berüchtigt ist die Geschichte über seinen Neffen Arthur, der gar in seiner Gefangenschaft auf Nimmerwiedersehen verschwand. Ja, die Barone fürchteten ihn deshalb bald mehr, als dass sie ihn schätzten. Und dazu kam, dass es Johann nicht gelang, die Angriffe des französischen Königs erfolgreich abzuwehren. Zwischen 1204 und 1206 verlor er die Normandie und das Groß-Anjou, die alten Kernregionen des Angevinischen Reichs, an Philipp Augustus. Und diese Niederlage hatte dann drei schwerwiegende Konsequenzen. Erstens, Johanns Reputation als Heerführer war schwer beschädigt, was immer ein großes Problem für einen König war. Ja, und deshalb wurden zweitens die Bemühungen um die Rückeroberung prägend für die Herrschaft Johanns. Und drittens, Johann war nun als König in England sehr viel präsenter als seine Vorgänger, die meiste Zeit auf dem Kontinent unterwegs waren. Und die Barone in England spürten nun den königlichen Atem, wenn man so will, ständig in ihrem Nacken. Dann haben wir den zweiten Bereich, das ist die königliche Fiskalpolitik. Und da sehen wir, dass schon unter Richard die finanziellen Belastungen für das englische Königreich spürbar in die Höhe gingen. Doch unter Richard intensivierte sich dieser Geldbedarf noch deutlich weiter, denn der Krieg und die Inflation trieben die Kosten königlicher Herrschaft in bis dato ungeahnte Höhen. Und sämtliche Bereiche königlicher Herrschaft wurden ausgequetscht. Man kann es nicht anders formulieren. Vor allem aber, und das ist entscheidend, bei der Eintreibung der Gelder oder der Instrumentalisierung der Schulden ging Johann und seine Vertrauten rücksichtslos und mit erbarmungsloser Härte vor. Es fehlte sämtliches Augenmaß. Ja, und deshalb schrieb dann auch ein Chronist von Johann als demjenigen, der sein Volk geplündert habe. Der dritte Aspekt, Johanns Kirchenpolitik. Und hier der Umgang mit Bischofswahlen ist ein sehr gutes Beispiel dafür, um deutlich zu machen, inwiefern Johann letztlich als Herrscher versagte. Ja, der König hatte von alters her das Recht, in England bei Bischofswahlen beteiligt zu werden. Und ähnlich wie bei den Finanzen trat also Johann hier in die Fußstapfen seiner Vorgänger. Nun veränderte sich aber in dieser Zeit der normative Rahmen für Bischofswahlen. Ja, eine offizielle, aktive Rolle des Königs bei der Auswahl der Kandidaten war im Kirchenrecht nicht mehr vorgesehen. Andere Herrscher wie Philipp Augustus fanden dennoch Wege und Mittel, ihren Willen durchzusetzen. Johann aber bestand stur auf dem alten Privileg. Ja, und im Fall der Besetzung des Erzbistums von Canterbury, dem wichtigsten englischen Bischofssitz, führte dies dann zu einem langen Konflikt mit dem Papst, in deren Folge sich dann viele Bischöfe von Johann abwendeten. Und das Verhältnis zum Papsttum änderte sich dann erst 1213, als Johann, der inzwischen innenpolitisch mit dem Rücken zur Wand stand, entschied, England und Irland vom Papst als Lehen zu empfangen.
Professor Jörg Pelzer war das. Er ist Historiker, er erforscht die Geschichte des späten Mittelalters und lehrt an der Uni Heidelberg. Und Herr Pelzer hat gerade die Magna Carta angesprochen von 1215. Die werden wir später in diesem Podcast auch noch weiter behandeln. Vielen Dank schon mal fürs Gespräch, Herr Pelzer.
Danke Ihnen.
Matthias, Johann wird ja 1199 als Nachfolger des verstorbenen Richard Löwenherz englischer König, haben wir schon mehrfach gesagt. Was hat er denn als König gemacht?
Na, wir werden gleich noch ein bisschen mehr über seine Regierungszeit hören natürlich, aber der Schwerpunkt lag natürlich auch auf der Festigung oder der Rückgewinnung der englischen Besitzungen auf dem europäischen Festland, sprich in Frankreich. Das wurde schwierig, weil der französische König Philipp II. Den Tod Richard Löwenherz ausgenutzt hat und Teile der englischen Besitzungen zurückerobert hat. Das damals sogenannte Empire Plantagenet, das muss man sich wirklich vorstellen, umfasste im 12. und 13. Jahrhundert etwa 2/3 Frankreichs. England besaß 2/3 Frankreichs. Und das ist natürlich klar, dass die französischen Könige immer dann auf den Plan traten, wenn in England das Königtum schwächelte.
Und ging denn diese Auseinandersetzung zwischen England und Frankreich auch noch nach Johann ohne Land weiter?
Ja, gingen sie. Und darüber haben wir auch schon mal eine Ausgabe von Eine Stunde History gemacht. Das war der sogenannte Hundertjährige Krieg, der von 1337 bis 1453 dauerte und somit eigentlich 116 Jahre anhielt. Verbunden ist das alles mit dem Namen Johanna von Orléans. Wer dazu nähere Informationen haben will, kann das finden im History für Eilige Band 1. Das Ganze endete mit einer Niederlage Englands und dem Verlust der Besitzungen in Frankreich, dem Rückzug vom Kontinent. Und seitdem ist das Verhältnis zwischen Frankreich und England irgendwie immer so ein bisschen komisch bis belastet.
Über dieses englisch-französische Verhältnis spreche ich jetzt weiter mit Matthias Wächter. Er ist Direktor des Internationalen Zentrums für europäische Bildung in Nizza. Er ist Historiker und Frankreich-Experte. Hallo, Herr Wächter.
Guten Tag.
Herr Wächter, wir haben eben gehört, etwa 2/3 Frankreichs gehörte England. Wie kam das Haus Plantagenet an die ganzen Besitztümer und auf den englischen Königsthron?
Wie es damals üblich war, kam der Graf von Anjou vor allem durch familiäre Verbindungen und durch Heirat an seine umfangreichen Besitzungen. Von seiner Mutter Mathilde erbte Heinrich II. Den Anspruch auf das anglo-normannische Reich. 1066 war ja England von den Normannen erobert worden. Insofern sprechen wir von dem anglo-normannischen Reich. 1154 konnte er diesen Anspruch realisieren und wurde König von England. Einen weiteren bedeutenden Gebietsgewinn erzielte er durch seine Heirat mit Eleonore von Aquitanien, die vom französischen König geschieden war. Dieser Eheschluss brachte ihm 1152 einen Großteil des Südwestens Frankreichs ein. Weitere Gebietsgewinne erzielte Heinrich durch Verhandlungen und Krieg. So gewann er etwa die Gascogne sowie die Bretagne hinzu. Auf diese Weise gehörte praktisch die gesamte westliche Hemisphäre des heutigen Frankreichs plus des Vereinigten Königreichs zum Hause Plantagenet.
Also er hat gut verhandelt, er hat gut geheiratet. Welche Folgen hatte denn dieses angevinische Reich für Frankreich?
Die Folge war eine Rivalität, ein Machtkampf mit dem französischen Königshaus, mit den Kapetingern. Sie dürfen sich das französische Königtum der damaligen Zeit nicht in späteren Kategorien vorstellen, wo die Könige als absolute Herrscher über ihr Territorium regierten. Damals handelte es sich um eine feudale Monarchie, das heißt, der König war nur der oberste Lehnsherr über Frankreich. Ihm selbst gehörte nur ein kleiner Teil von Frankreich, nämlich Paris mit seinem Umland, die sogenannte Krondomäne, der Domaine Royal. Im Rest von Frankreich hatte er es mit Fürsten zu tun, die möglichst selbstständig über ihre Ländereien verfügen wollten.
Ist es denn so, dass die Engländer, Sie haben das jetzt gerade schon angedeutet, dass der König nur Paris und das Umland besaß. Also bedeutet das auch, dass die Engländer im Grunde diese ganzen Landesteile gar nicht beherrschten?
Ja, staatliche Herrschaft im modernen Sinne gab es noch nicht. Alles, was heute Staatlichkeit ausmacht, war damals erst langsam im Entstehen. Es gab noch keine Besteuerung im modernen Sinne, es gab keine spezialisierte, über das gesamte Territorium tätige einheitliche Verwaltung. Es gab auch kein staatliches Gewaltmonopol, wie wir es heute kennen. In der, man kann sagen, pyramidalen Struktur eines feudalen Staates waren die Plantagenet darauf angewiesen, dass der lokale Adel loyal zu ihnen war. Und genau diese Loyalität ging unter Johann Ohneland mehr und mehr verloren. sodass das Angevinische Reich nicht nur durch die Rivalität mit dem französischen König, sondern auch durch die fehlerhafte Amtsführung von Johann Olenand in die Brüche ging.
Wenn wir jetzt mal ein paar Jahrhunderte weiterspringen, 1453, da endete die englische Herrschaft ja mit einer Niederlage im Hundertjährigen Krieg. Was passierte denn dann mit den ehemals englischen Besitzungen?
Nach dem Ende des Hundertjährigen Kriegs blieb den Engländern nur noch eine Besitzung in Frankreich und das war Calais. Calais blieb noch etwa 100 Jahre englisch. Die anderen ehemals zu England gehörenden Ländereien wurden zum großen Teil der Krondomäne einverleibt. Das war eine erfolgreiche Strategie der französischen Könige, immer mehr Macht bei sich zu konzentrieren. Wenn sie erfolgreich Kriege gegen rebellische Fürsten führten, machten sie danach das Territorium zu einem Teil ihrer Krondomäne. Somit konnten sie dort regieren, ohne sich mit selbstbewussten Fürsten auseinandersetzen zu müssen.
Wie würden Sie denn das englisch-französische Verhältnis beschreiben nach 1453?
Nach 1453 hat Frankreich zunächst sich auf andere Rivalitäten konzentriert, insbesondere mit dem Haus Habsburg, zu dem ja nicht nur große Teile Mitteleuropas, sondern auch Spanien gehörte. Frankreich fürchtete eine Umklammerung durch Habsburg. Außerdem wollte es seine Herrschaft über Italien und nach Osten ausbreiten. Das war zunächst einmal der Fokus der französischen Außenpolitik. Diese kontinentale Fixierung Frankreichs nutzte England, um sich zur führenden Handels- und Seemacht aufzubauen und nach Übersee zu expandieren. Und als Frankreich seine Verspätung in dieser Übersee-Expansion aufholen wollte, kam es erneut zu Konflikten. Diesmal eben um die führende Rolle in Nordamerika. Frankreich verlor den Siebenjährigen Krieg gegen England und damit alle seine Besitzungen in Nordamerika. Dann halfen die Franzosen den nordamerikanischen Rebellen im amerikanischen Bürgerkrieg gegen Großbritannien. Dann kam die Revolutionszeit und Napoleon, dessen einziger wirklicher Rivale um die Hegemonie England war. An England ist Napoleon schließlich gescheitert. Die Rivalität zwischen Frankreich und England ging auch nach Napoleon weiter. Jetzt waren insbesondere die Kolonialgebiete in Afrika das Theater des Konflikts. Auch nach dem gemeinsam gewonnenen Ersten Weltkrieg haben sich die Mächte weiter beharkt, etwa in ihren Mandatsgebieten im Mittleren Osten, wo sie anstatt sich gegenseitig zu unterstützen, die Oppositionen in ihren jeweiligen Mandatsgebieten gefördert haben. So. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nur ganz kurz zum Schluss, ne, sind die Beziehungen wieder freundlich geworden. Aber man kann sagen, man beäugt einander weiterhin sehr argwöhnisch.
Also würden Sie sagen, dass das englisch-französische Verhältnis heute immer noch belastet ist?
Belastet durch diese Vergangenheit im Hundertjährigen Krieg, durch die Vergangenheit in den napoleonischen Kriegen, belastet würde ich nicht sagen. Das sind mittlerweile Erinnerungen, das sind Erinnerungsorte, die von beiden Nationen gerne wieder aufgekocht werden. Aber das ist nicht die wirkliche Belastung, eine Belastung des britisch-französischen Verhältnisses, so wie die beiden Weltkriege schwer die deutsch-französischen Beziehungen belastet haben. Man kann hier wirklich von einer Rivalität sprechen, Rivalität von zwei Mächten, die imperiale Ambitionen hatten und imperiale Ambitionen insbesondere seit dem 18. und 19. Jahrhundert ausgetragen haben und dabei notwendig miteinander in Konkurrenz gerieten.
Matthias Wächter ist Direktor des Internationalen Zentrums für europäische Bildung in Nizza. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wächter.
Vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
Johann Olenand, Matthias, der ist natürlich deshalb so bedeutend geworden, weil er 1215 die Magna Carta unterschrieben hat. Oder vielleicht müssen wir eher sagen, er musste sie unterschreiben, oder?
Ja, wahrscheinlich ist von beidem etwas richtig. Wir klären das gleich noch. Aber sicher ist, dass die englischen Barone ordentlich Druck gemacht haben, weil innenpolitisch hatte Johann Streit mit dem Papst. Er wurde exkommuniziert, weil er über die Kirche herrschen wollte. Und die Exkommunikation, das war damals ein sehr scharfes Schwert. Er konnte die Stellung des englischen Königs in weiten Teilen Irlands verteidigen. beteiligen. Er versuchte allerdings vergeblich Wales zu erobern. Das scheiterte Ende 1215. Besser erging es ihm in Schottland, wo er 1209 einem schottisch-französischen Bündnis zuvorkam. Aber Johann wollte auch nicht aufgeben und bat die Barone erneut um die Finanzierung eines Krieges gegen Frankreich.
Und? Wollten die Barone weiter Geld geben?
Nein, die hatten keinen Bock mehr, wollten auch kein Geld mehr geben. Im Gegenteil, sie rebellierten dann gegen den König, der ihnen auch irgendwie zu mächtig geworden war. Und sie stellten Forderungen nach einer königlichen Anerkennung ihrer, also der Barone, Rechte. Und das wurde dann die Magna Carta von 1215. Und der Papst, das war Innozenz III., der erklärte diese Charta für null und nichtig. Und die in den Augen des Papstes rebellierenden Barone wurden exkommuniziert. Ergebnis war ein offener Bürgerkrieg. Die Rebellen wandten sich, man glaubt es nicht, an den französischen König und boten seinem Sohn Ludwig die englische Krone an. Das Bündnis der Barone mit französischen Truppen eroberte Teile Englands. Johann starb kurz darauf. Nachfolger wurde aber nicht der französische Prinz Ludwig, sondern Johanns Sohn Heinrich III.
Und diese angesprochene Magna Carta von 1215, die gilt als die wichtigste Quelle des englischen Verfassungsrechts und auch als Beginn des britischen Parlamentarismus. Die wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen mit Dr. Stefan Bruhn vom Deutschen Historischen Institut in London. Hallo, Herr Bruhn.
Hallo, Frau Orbach.
Herr Bruhn, die Magna Carta Libertatum ist lateinisch für die große Urkunde der Freiheiten oder auch der große Freibrief übersetzt. Wie kam es zu diesem Dokument von 1215?
Die kurze Antwort ist, unter König Johann Ohneland war es zu einer Reihe von Kriegen gekommen, die vor allen Dingen auf die Wiedereroberung der verlorenen französischen Gebiete abzielte. Und diese Kriege haben zu einer starken steuerlichen Belastung geführt, die zusammen mit anderen Problemen in Johanns Regierung dazu geführt hat, dass sich der König von seinen Baronen und auch von der Kirche entfremdet hat. Mhm. Und diese Urkunde war ursprünglich als Friedensvertrag gedacht, um eigentlich einen Bürgerkrieg abzuwenden. Diesen Zweck hat sie aber leider nie erfüllt.
Lassen Sie uns doch mal auf die Kernpunkte erstmal gucken. Was stand denn genau drin in der Magna Carta?
Also die ursprüngliche Urkunde von 1215 ist sehr lang. Sie hat insgesamt 61 Artikel und startet sehr programmatisch damit, dass allen im Reich, also zunächst erstmal primär der Kirche, aber auch allen freigeborenen Männern im Reich, die nachstehenden Rechte und Freiheiten gewährt werden sollen. Das führt dazu, dass diese Urkunde ein modern gesprochen etwas wildes Sammelsurium ist. Einerseits aus sehr spezifischen, sehr kontextgebundenen Regelungen, dass Johann zum Beispiel dazu aufgefordert wird, alle französischen Ritter, die seine Umgebung zu der Zeit ausgemacht haben, eben aus dem Reich und aus führenden Positionen halt eben zu verbannen. Aber es gibt eben auch andere, allgemeinere gehaltene Punkte, wie zum Beispiel, dass in Zukunft die Barone mit einbezogen werden sollen, wenn der König eben neue Steuern erheben will.
Also im Grunde konnte der König nicht mehr tun und lassen, was er wollte.
Genau, das war die Grundidee. Ein tatsächlich sehr radikaler Artikel der Magna Carta sah auch vor, dass ein Gremium von 25 Baronen eingerichtet werden sollte, das in Zukunft den König darauf verpflichten sollte, diese Urkunde auch einzuhalten, notfalls auch mit militärischer Gewalt. Also es ging vor allen Dingen um die Einschränkung der Königsherrschaft.
Jetzt hatten Sie eben aber angedeutet, dass die Magna Carta ihren Zweck nicht erfüllt hat. Was haben Sie damit gemeint?
Das Ganze ist gemeint als Aussöhnung bzw. Friedensvertrag zwischen Johann und seinem Baron, weil es zu der Zeit schon zu Auseinandersetzungen gekommen ist. Dieser Friede hält allerdings am Ende keine 9 Wochen. Und dann kommt es tatsächlich zu militärischen Auseinandersetzungen, die eigentlich nur dadurch entschärft werden, dass Johann bereits im Oktober 1216, also ein gutes Jahr später, stirbt und sein Nachfolger auf dem Thron, Heinrich III., noch ein Kind ist und eine Vormundschaftsregierung für ihn eingerichtet wird. Und eigentlich erst unter Heinrich III. Beginnt, wenn man so will, die Karriere der Magna Carta.
Würden Sie denn sagen, dass die Magna Carta dann unter Heinrich III. Nochmal in Frage gestellt wurde oder galt sie dann ohne Einschränkung, also so wie sie ursprünglich vereinbart war?
Also der ursprünglich 1215 vereinbarte Text, der hat es quasi unter Heinrich III. Nicht mehr zum Erlass geschafft, sondern bereits der erste Wiedererlass, der in Heinrichs Namen 1216 durchgeführt wird, ist schon eine wesentlich abgespecktere Form der Urkunde. und ist mehr als Regierungserklärung des Königs gedacht, indem er halt eben deutlich machen will, dass er besser regieren will als sein Vater. Mhm. Es ist in der Tat so, dass die Urkunde noch mehrfach unter Heinrich III. Sehr anlassbezogen erlassen wird. Die Version, die dann später auch ins englische Recht eingegangen ist, ist die von 1225, wo dann von diesen ursprünglich über 60 Artikeln nur noch 37 übrig waren. Mhm. Und im heutigen englischen Recht sind tatsächlich 4 bzw. 3,5 dieser Artikel immer noch gültig. Man sieht also, im Laufe der Zeit ist die Magna Carta eigentlich immer weiter abgespeckt worden.
Aber können Sie sagen, welche dieser Punkte heute noch gültig sind?
Ja, das ist zum einen der erste programmatische Artikel, wo der Kirche und allen Freigeborenen im Reich die nachfolgenden Freiheiten und Rechte gesichert werden, was in späteren Jahrhunderten häufig als eine Erklärung der Menschenrechte gelesen worden ist, aber sehr wahrscheinlich so zumindest nicht gemeint war ursprünglich. Dann gibt es einen Artikel, der London und anderen Hafenstädten ihre Freiheiten und Zölle zusichert, der ist ebenfalls noch gültig. Dann gibt es einen weiteren Artikel, der jedem das Recht auf einen fairen Prozess zusagt, der durchgeführt wird von den eigenen Peers. Das ist also, wenn Sie so wollen, modern gesprochen, die Jury-Gerichtsbarkeit. Und der letzte noch gültige Artikel soll die Unkäuflichkeit des Rechts sicherstellen.
Kann man sagen, dass die Magna Carta von 1225 war dann ja jetzt, glaube ich, die letztendlich verabschiedete Version. War das der erste Schritt zur Demokratie?
Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie man Demokratiegeschichte fasst. Also natürlich hat das jetzt wenig mit unserem modernen Verständnis von Demokratie zu tun. Auf der anderen Seite gilt das für antike Demokratien eigentlich auch. Also wenn man davon ausgeht, die Magna Carta ganz basal als ein Dokument fasst, was dazu da war, königliche Gewalt einzuschränken, an Rechtsprinzipien zu binden und auch für bestimmte Gruppen Mitspracherechte in dieser Herrschaft zu verankern, dann ist sie auf jeden Fall ein Teil der Demokratiegeschichte. Auf der anderen Seite muss man sich aber immer vor Augen führen, dass auch wenn das am Anfang sehr hochklingend heißt, dass diese Rechte und Freiheiten für alle gelten sollen, weite Teile der Bevölkerung von der Magna Carta weder berücksichtigt waren, noch an ihr beteiligt waren und auch dieses Gremium der Barone, was da eingerichtet werden sollte, natürlich kein repräsentatives Volksorgan war, nicht demokratisch legitimiert war. Es also vor allen Dingen letztendlich eigentlich um eine Aushandlung von Interessen zwischen dem König und seinen Eliten ging.
Dr. Stefan Bruhn vom Deutschen Historischen Institut in London war das über die Magna Carta, die teilweise noch bis heute gültig ist. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne, ich danke Ihnen.
Also Matthias, geht dieser Johann ohne Land, wo man eigentlich am Anfang dachte, mit so einem Namen, da wirst du nix. Der geht doch also ein in die Geschichte und zwar nicht als Pechvogel, der kein Land abbekommen hat, sondern eben auch wegen dieser Magna Carta. Ist die denn heute noch von Bedeutung?
Also unbedingt. Das ist zwar schon über 800 Jahre her, aber insofern natürlich trotzdem noch bedeutend. Von den Buchstaben und den Details, die da drin stehen, ist es natürlich nicht mehr so relevant, aber die Magna Carta, die stellt etwas Grundsätzliches fest, nämlich die Macht des Herrschers, des Königs, des Kaisers ist eingeschränkt. Und das gilt nicht nur und das galt nicht nur für Johann ohne Land, sondern für alle seine Nachfolgerinnen und Nachfolger. Der Herrscher musste fortan seine Macht in geordneten Bahnen und an Regeln gebunden ausüben. Also es gab keine Willkürherrschaft mehr. Und der Herrscher muss das Recht achten, das verhindert Willkür und Despotie. Das hat in England funktioniert, aber es musste immer wieder verteidigt werden. Heute aber ist es in der gesamten westlichen und demokratischen Welt anerkannt. Und wir müssen dafür sorgen, im Übrigen, dass es so bleibt. Also, keine Macht denen, die die Demokratie einschränken wollen, die Menschenrechte einigen Menschen vorenthalten möchten und vor allem jenen, die die Gleichwertigkeit der Menschen in Frage stellen. Das sind alles Lehren, die wir bis zurückverfolgen können auf die Magna Carta.
Das war eine Stunde History über den englischen König Johann ohne Land und seine Hinterlassenschaft, die Magna Carta, die in Teilen noch bis heute gilt. Die nächste Sendung dreht sich um den 6. Juni 1944, den D-Day, die Operation Overlord in der Normandie zur Befreiung des Kontinents vom Faschismus. Dann wieder mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.